Ja, hallo Jörg.
Hallo, liebe Rito.
Willkommen. Hallo. Ja, erstmal danke, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein Interview über Internet zu geben. Der Anlass für unser Interview ist Sharing Non-Duality, was im Juni stattfindet, 6. bis 7. Juni in Brixen in Südtirol. Das unser Thema fürs Interview ist Non-Dualität und Austausch darüber. Ja, was ist für dich Non-Dualität? Was verstehst du drunter?
Ja, wenn ich Non-Dualität erforsche, in mir wahrnehme, dann schaue ich einfach, wie sie sich bei mir zeigt. Ich kann in Non-Dualität sein, aber wahrnehmen kann ich es die Non-Dualität nur in der Dualität. Und da lande ich schon mal in der Erscheinungswelt, im Körper, in der Erscheinungswelt. Und wo dann auch Beziehungen da sind. So wie ich es wahrnehme, ist die einzige Beziehung die das Bewusstsein zu der Verkörperung. Und in dieser Beziehung spiegelt sich alles, was wir sehen. Im Körper, was sich riecht, was an Leben passiert und über den Körper hinaus in diese Erscheinungswelt. Und diese Wahrnehmungen sind möglich, weil energetisch sich was verändert, also die Beziehung passiert. Und in dieser Veränderung nehme ich dieses, was ich als mein Selbst wahrnehme, wahr. Ziehe ich mich zurück aus dieser Welt der Erscheinung, lasse ich diese Beziehung nicht zu. Für mich ist das, für mich bedingt sich das, dass diese Beziehung zwischen diesem Bewusstsein und der Verkörperung, die ich in dieser Welt wahrnehme, die sich mir zeigt, wo mein Leben Schatten, Freude oder Leid in mir aufkommt, ich es wahrnehme und diese Beziehung in mir Möglichkeit habe, auszuheilen. Wenn ich dieses als Schein wahrnehme in der Welt der Erscheinung, als Schein wahrnehme, ist es für mich in diesem Schein die Non-Dualität erkennbar.
Und worin besteht dieser Schein? Also zum Beispiel eben, dass alles als ein Ganzes wahrgenommen wird?
Ja, es wurde ja geprägt, dieser Ausdruck nicht zwei. Non-Dualität, klar, nicht zwei. Wenn ich aber diese Beziehung als zwei wahrnehme, dann bin ich in der Trennung. Aber wenn ich diese Beziehung als eins wahrnehme, auch wenn ich die Beziehung sozusagen von meinem Bewusstsein zur Verkörperung, was die Welt ist, die Verkörperung, die Welt, die Verkörperung findet in der Welt statt. Und das ist für mich eins. Aber ich sehe die Beziehung, trotzdem die Beziehung als Spiegelfläche und als mich selbst. Wenn ich das jetzt wahrnehme, dass es da in der Welt ist und hier ist irgendwas, was ich bin, dann ist es die Trennung, dann ist es die Dualität. Aber in dieser Dualität, diesen Schein wahrzunehmen, trotzdem diese Ganzheit, da sehe ich dann die Non-Dualität drin und nicht mich von der Welt abzugrenzen und in diesen Geist nur zu ruhen, dann das ist für mich Trennung, dass ich diese Verkörperung und die Welt damit ausklammer.
Du siehst also, die Wahrnehmungen spiegeln sich immer im Körper und erscheinen dann als Körperwahrnehmungen. Also die Wahrnehmungen, die eigentlich nach außen gerichtet sind, spiegeln sich immer in Wahrnehmungen im Körper. Ja?
Diese Beziehung, was ich zuerst sagte, das ist erstmal abstrakt zu benennen, die Beziehung zwischen Bewusstsein und Verkörperung. Aber da wir überhaupt erst nur wahrnehmen können, wenn sich energetisch etwas verändert, findet es also in der Wahrnehmung im Körper statt. Und je nachdem, was durch diese Augen, was nicht mehr ist als ein Camcorder, durch diese Augen sich in der Welt zeigt, findet in diesem Körper diese Resonanz. Und dadurch findet das gesamte Leben, die gesamte weltliche Wahrnehmung im Körper diese Resonanz. Und ich nehme es eben wahr, dass das nur die Beziehung zu meinem Bewusstsein widerspiegelt. Und deswegen ist das für mich eins und nicht zwei. Und dann auch nur wirklich eins, wenn ich den Körper genauso einbeziehe wie den mit voller Ernsthaftigkeit wie den Geist.
Also es ist alles eins, was im Bewusstsein erscheint, nur wenn wir darüber sprechen, dann teilen wir auf, das ist der Körper, das ist die Wahrnehmung im Körper, die wird ausgelöst durch das im Außen, was wahrgenommen wird. Also wir unterscheiden, wenn wir so sprechen, unterscheiden wir verschiedene Sachen, aber in Wirklichkeit ist es eins.
Ja, der Schein der Unterscheidung, den zu erkennen, das ist für mich die Non-Dualität, ja. Den Schein der Dualität, weil ich kann in Non-Dualität sein, aber erkennen kann ich sie nur in diesen Beziehung, in dieser Dualität. Ich kann Non-Dualität in der Dualität erkennen, wenn ich den Schein daran wahrnehme und es nicht als Trennung wahrnehme.
Und das passiert einfach, also zum Beispiel dieser Wechsel in der Wahrnehmung von dem Ich-Bewusstsein, also ich bin hier und die Welt ist dort und ich mache das und die Welt macht das, zu eben der Wahrnehmung, dass alles eins ist, den kann man nicht beeinflussen. Der passiert oder der passiert nicht.
Das ist jetzt ein ziemlich großes Thema, was so ein bisschen aus diesem Kontext Non-Dualität rausgeht. In meiner Wahrnehmung ist ein großer Bereich des körperlichen Erwachens sehr entscheidend. Und nicht nur den Geist aus dem Traum zu ziehen. Diese Wahrnehmung erlebe ich sehr gleichzeitig aus mehreren Perspektiven, wie wir, glaube ich, uns auch schon mal darüber unterhalten haben. Es ist so, dass etwas wahrnimmt, dass jetzt dieses Gespräch passiert, dass gleichzeitig eben Das Nervensystem reagiert auf jegliche Eindrücke, also diese körperliche Wahrnehmung, wenn es dann auch zum Gefühlen passiert, dass die Gefühle auch passieren. Die Wahrnehmung gleichzeitig, dass das alles eins ist, in meiner als Schein auftritt und trotzdem die größtmögliche Ernsthaftigkeit bekommt, weil ich in dieser Beziehung zwischen Bewusstsein und Verkörperung forschen möchte und auch heilen möchte. Und ja, Advaita sagt, es gibt kein Ich, es gibt kein Ego, was da was wahrnimmt, es nimmt nur Gewahrsein wahr. Für mich ist, sind das alles schicke Benennungen, die keiner wirklich weiß. Wir reden mit diesem Verstand. Wir nutzen also sämtliche Muster aus der Verkörperung, die in diesem sprechenden, sich ausdrückenden Gewahrsein mit einfließen. Wie weit sie mit einfließen, wer weiß es schon, wer alles da noch einen Einfluss hat in dieser Stimme, die jetzt gerade rauskommt. Jetzt kann ich sagen, ja gut, ich rede ausschließlich aus der Non-Dualität, wo ich mich schon in eine ganz große Falle begebe, weil wer weiß schon, wie viel Muster jetzt mit reingedrückt werden, ob da noch ein Muster ist, dass ich mich jetzt zeigen möchte dir oder ein Publikum, ein Muster des Frustes, ein Muster der Traurigkeit, ein Muster der Freude. Und deswegen möchte ich da eigentlich nur von meinen Wahrnehmungen reden, die ich da wahrnehme, was da gerade alles parallel passiert. Ich würde aber nicht von der Wahrheit reden und auch nicht davon reden, dass ich aus der Non-Dualität spreche, weil durch meine sehr intensiven Wahrnehmungen aus dem Körper ist mir bewusst, dass immer wieder auch der Körper sich in diese Sprache mit einbezieht und sich auch mit ausdrückt und nicht, dass so, wie der Verstand es möchte, nur so oder so passiert.
Ja, man muss es ja auch nicht aufbröseln, was woher kommt und welches Muster wie mitspielt, sondern es ist einfach das, was sich gerade zeigt, was gerade passiert und mit dem sind wir, ne? Und da ist auch bei mir zum Beispiel eine gewisse Freude dabei, dass es so sein kann. Also, was mich interessiert, was für einen Sinn macht es, über Non-Dualität zu sprechen? Ist es einfach eine Freude daran, ohne nach Sinn dafür zu fragen? Oder hilft es anderen Menschen, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, dafür offen zu sein? Wie siehst du das?
Mit dem Sinn ist das so eine Sache. Wer braucht den Sinn? Der Sinn wird meistens von Verstand gebraucht. Die Freude, die du gerade erwähnt hast, da sehe ich mich wieder. Die Freude, einfach was gerade passiert, wahrzunehmen, darüber zu sprechen, ohne den Sinn des Mitteilen müssens oder des besonders klaren Ausdrucks. Einfach nur die Freude, dass gerade gesprochen wird. Und vielleicht auch auf die Begegnung und den Austausch. Ja.
Okay. Und du gehst danach, zum Beispiel eben nach deiner Freude, also du richtest dich danach, wenn du spürst, da ist eine Resonanz und da kommt Freude auf, jetzt bei der Idee so ein Gespräch zu führen, wie wir es jetzt machen, dann machst du das. Und wenn da aber die Reaktion wäre, nee und es bedrückt mich eher oder so, dann würdest du das nicht machen.
Das ist nicht nur das Bedrücken. Es sind natürlich, im Grunde genommen ist es genauso, wie du sagst. Natürlich ist ein Impuls oder eine Freude kommt auf und hallo, schön, dass ich dich mal wieder sehe, Divasito, dass wir uns mal wieder begegnen, mal wieder einen schönen Austausch haben. Und darin auch dieses Gespräch tanzen lassen. Und da nehme ich dann eben, wie gesagt, wahr, was dann in meinem Körper passiert. Und es ist schön. Und mehr ist es dann wirklich nicht, wenn es, auch wie du dann sagtest, stören würde. Oder unangenehm wäre, dann ist das für mich nicht immer ein Grund, es dann nicht zu tun oder abzubrechen. Ich will gar nicht sagen, das teilt sich in zwei verschiedene Sachen. Ich will einfach sagen, dass ich dann schaue, angenommen, du würdest was Unangenehmes sagen oder provozieren oder was auch immer, dann würde ich ja wahrnehmen, was denn in meinem Körper passiert. Und wenn sich da in diesem Körper etwas zeigt, was ich mir ansehen könnte, wäre ich da eher dankbar drüber, dass das jetzt gerade passiert ist, dass neben der Freude auch eine Spiegelung passiert, die Reste in mein Nervensystem noch zur Heilung bringt. Und da könnte ich genau dieselbe Wertschätzung in diesen Aspekt reinlegen als in dieser Freude nebenan. Es darf genauso sein, dass diese Sachen mir gezeigt werden. Und dann gibt es natürlich schon noch ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, eine Form von Gewalt. Und da darf ich natürlich schon sagen, stopp, das fühlt sich für mich jetzt nicht so an, dass ich das jetzt als Geschenk annehmen darf. Das darf ich dann jetzt auch als Stopp ablehnen, ja, und sagen, nö, das ist für mich jetzt nicht stimmig, ja.
Gut, du bietest offenen Satsang an, also da kommen Menschen zu dir und ist das auch jetzt die reine Freude, mit diesen Menschen zusammen zu sein, oder hat es auch den Aspekt, dass es für diese Menschen irgendwie hilfreich sein kann, mit dir in Resonanz zu sein, örtlich am gleichen Platz?
Ich bin ja nur seit einiger Zeit hier am Bodensee und habe mit Maria Anna ja einige Meetings gemacht und irgendwann kam für mich der Impuls, einen Satsang zu geben, und wie eingebettet hat sich auf einmal sämtliche Türen aufgemacht, es hat sich sofort ein Platz gefunden, der stimmig war, der schön ist, und dann habe ich angefangen und es ist wirklich auf dem Weg der Freude passiert, dieser Impuls. Und da kommen Menschen, die mit Fragen kommen und auch die einfach in der Begegnung, in der Präsenz sein möchten. Und ob da irgendeine Möglichkeit ist, zu helfen, ich weiß nicht, wie du es jetzt genau ausgedrückt hast, oder Das vermag ich nicht zu sagen. Ich stelle mich zur Verfügung und es passiert in der Begegnung, wie in jeder Begegnung, dass sich diese Nervensysteme untereinander in einer tiefen Präsenz austauschen und sich irgendwie in die Selbstheilung fallen lassen durch diese Begegnung. Und in dieser tiefen Präsenz, die dort passiert, ist dort automatisch für jeden beider Seiten ein Wohlfühlen möglich. Ob der ein oder andere im Schmerz ein wenig intensiver reinfällt oder sich in dieser Präsenz einfach nur in Freude wohlfühlt, das vermag ich nicht zu beeinflussen. Ich bin da, stelle mich zur Verfügung und lass passieren, was passieren soll.
Ja, das ist in Ravensburg, sehe ich im Veranstaltungsort Britta Yoga. Die Termine sind jetzt 20. April oder dann wieder 4. Mai und alle 14 Tage. Ja, schön. Du hast erwähnt, dass du auch zusammen mit Maria Anna Groß Veranstaltungen angeboten hast. Wie ist das? Das mit jemandem zusammen zu machen, mit deiner Partnerin zusammen, da kommen ja dann viel mehr Energien noch zusammen, eben das männlich-weibliche zwischen euch beiden. Wie kannst du das beschreiben?
Ich sehe eine Verbindung, so wie wir sie als, wie ich meine, Gnade empfinden dürfen, dass als eigentlich eine Verlängerung oder als Ergänzung in meiner Verkörperung. Ich nehme, ähnlich wie ich zuerst sagte, die Beziehung meines Bewusstseins zu meiner Verkörperung, nehme ich die gesamte Welt in ihr wahr. Wie du schon andeutest, als wie mein weiblicher Ausdruck und in diesem gemeinsamen Forschen in der Tiefe des Bewusstseins ist es für mich absolut faszinierend, was gerade in einer in Anführungsstrichen aufgewachten Beziehung dafür für wunderbare Erlebnisse und Momente möglich sind. Durch diesen Fokus auf Wahrheit und Befreiung erlebe ich diese Ergänzung außerordentlich intensiv und tief, dass wenn in einem etwas aufsteigt und der andere sehr konsequent mit dem Spiegel dabei ist, dass das für den, der den Spiegel hält, genauso eine elementare Befreiungs-, ein elementarer Befreiungsaspekt drinsteckt für den, der sich jetzt gerade sein Muster ansieht. Es ist so eine unwahrscheinliche Ergänzung, die dort passiert, dass dieser Befreiungsaspekt von diesen Schatten, die nach wie vor sich zeigen, einfach wunderbar, eine totale, wunderbare Gnade ist, die wir da erleben dürfen. Ja. Und in diesen gemeinsamen Meetings spiegelt sich eigentlich genau das wieder. Wenn wir in bestimmten, sage ich jetzt mal, Prozessthemen stecken, spiegelt die Gruppe diese Themen so außerordentlich scharf, natürlich nicht in die Geschichten, aber schon in dieser Energie, dass das für uns eigentlich eine All-Eins-Sein-Ergänzung ist, dass, dass da die Gruppe in eine gewisse Wahrnehmung mit reingleitet, für sich ihre, ihre Muster anzuschauen und gleichzeitig das bei uns passiert, dass sich da dieses Lehrer-Schüler-Scheinverhältnis so schön auflöst und eine gemeinsame Befreiung stattfindet. Jeder natürlich in seinen Ebenen, wo er gerade steckt, aber für mich ist es, wenn man sich einlassen kann, in diesen gemeinsamen Meetings nicht nebeneinander im Wettbewerb zu stehen, sondern wirklich im Einlassen auf den Aspekt der Befreiung hin, dann ist es eine totale Gnade.
Wie ist es praktisch, wenn jemand eine Frage stellt, schau dir einfach, bei wem dann die Antwort ist von euch beiden, oder wie geht das praktisch?
Ganz eigentlich genauso. Es ist passiert schon mal, dass der eine im Fluss ist, in der Unterbrechung der andere sich mit reinbegibt, aber im Grunde genommen passiert das schon so, wie es passieren soll, dass, dass die Antwort eigentlich automatisch bei den einen oder anderen landet. Außer man wird direkt angesprochen, dann wird das ja scheinbar vom von Teilnehmer beeinflusst, aber im Grunde genommen ist das, wie ich immer so schön sage, wie so Fische im Wasser, die schwimmen und in diesem Wasser sich immer tiefer tanzen, dass es eigentlich im Fluss dieses, dieses Meetings einfach passiert, wie es passieren soll. Wenn man sich dann einlassen kann in diesen Tanz, dann fließt das einfach von Frage zu Antwort oder zur Stille und tiefen Präsenz und ja, gemeinsamen Wahrnehmung.
Wie ist es bei deinen Satsangs, die du alleine anbietest, gibt es da eine stille Phase oder kann da direkt jeder Fragen stellen? Wie ist das formal aufgebaut?
Im Grunde genommen beginnt das schon mit einer stille Phase, aber auch das ist nicht festgemacht. Es gibt schon Abende, wo es gleich mit den Fragen losgeht und dann die Stille etwas später folgt. Aber eigentlich beginnen wir schon mit einigen Momenten Stille und dann ist hier die Einladung, wenn was aufsteigt, es sich damit zu zeigen oder eben auch als Frage eben, ja, zu stellen,
ja. Ja, wir haben jetzt über Non-Dualität im Allgemeinen oder halt gesprochen, was es für dich bedeutet. Wie ist es mit Austausch über Non-Dualität? Du hast beim Forum Erleuchtung letztes Jahr teilgenommen, 2014, und hast da erlebt, wie Lehrer sich austauschen. Du kommst nach Brixen, wo auch ein Austausch geschehen wird. Was bedeutet für dich Austausch zwischen Lehrern?
In meiner Wahrnehmung ist das so, dass wenn ich Menschen begegne, die ja, in der Rolle des Lehrers so den Schleier gelüftet haben, also sprich aufgewacht sind, dann findet findet in der Begegnung es noch ein wenig anders statt. Ich mag es gerne, um dann wieder zu schauen, was bei mir passiert. Also für mich ist eigentlich der Fokus in der Freude der Begegnung, wie wir zuerst ja auch schon erwähnten. Aber die Freude in der Begegnung ist eigentlich immer parallel zu sehen, was passiert da in mir in dieser Verkörperung. Dieser Befreiungsaspekt ist einfach, hat so eine große Präsenz bei mir. Und ich möchte ihn auch so allumfassend wahrnehmen, dass das, was sich bei mir zeigt in dieser Begegnung, in diesem Austausch, für mich große Freude ist. Weil die Begegnung passiert, die Gespräche passieren, diese Geschichten passieren, die werden gesprochen, Auslegungen werden gesprochen, Meinungen werden gegeben, die mitunter sehr fest sind oder sehr tanzend locker sind. Und das, was das mit mir in meiner Wahrnehmung macht, ist für mich das eigentliche Interesse und die eigentliche Freude und natürlich auch die Begegnung. Und dieser gemeinsame Tanz von allen, von diesen sehr, sehr weiten, aufgestellten Wahrnehmung ist für mich, erfüllt mich mit Freude.
Wie ist der Aspekt, dass verschiedene Menschen bestimmte Sachen unterschiedlich formulieren und benennen? Also jeder oder manche verstehen unter Bewusstsein oder Ego oder was anderes als andere wiederum. Kann es da nicht auch zu Verwirrung kommen, auf Verstandesebene dadurch?
Ja, die Benennung. Die Benennung ist immer wieder ein wunderbares Thema, ich muss da wieder sagen, um sich selber das anzusehen. Der Verstand ganz alleine braucht eine klare Benennung. Okay, das ist jetzt Nicht-Tun, das ist Non-Dualität, die ganzen Schlagwörter in diesem Advaita-Film. In diesem Austausch, sagte ich ja eben gerade, gibt es den einen oder anderen, der das vielleicht braucht, dass er die Wahrheit verkündet und das so oder so sein muss. Und der andere, der braucht es eben vielleicht nicht, weil er den Verstand dienend mit Freude begleitend wahrnimmt und da jetzt meinetwegen vielleicht dieses Muster nicht mehr so zum Tragen kommt, dass er sich da festzurren muss mit irgendeiner Benennung. Benennung in dieser Szene bieten da immer wieder einen wunderbaren Spielraum für diese Wahrnehmung, wenn man bereit ist, sich anzusehen. Nein, für mich ist es nicht wichtig, ob einer das oder das zur Wahrnehmung oder Non-Dualität sagt. Für mich ist wirklich nur der Tanz mit Freude zu erwarten, was dann in dieser Begegnung und in mir damit passiert. Und da ich keinerlei Anspruch auf irgendeine Wahrheit oder habe, kann ich da auch kein Recht auf irgendein Wort mir zusprechen, und jeder darf diese Wörter benutzen, wie er möchte. Es ist natürlich schön, wenn man sich ungefähr auf ein Level begegnet, dass man noch weiß, worüber man redet, aber letzten Endes ist die Diversität dieser Wahrnehmung und des Erspürens von vielen Momenten so groß, wie es Wesen gibt. Und da darf jedes Wesen, jeder Mensch sein und sich ausdrücken und gegenseitig inspirieren, würde ich eher sagen. wie es passiert.
Ich erlebe es so, dass zwischen Menschen einfach auch mehr passiert als nur der Austausch über die Worte. Also zum Beispiel, dass ich genau weiß, wenn jemand ein Wort zum Beispiel sehr anders gebraucht, als ich es gebrauchen würde, aber im Grunde kommt da doch irgendwie rüber, dass ich weiß, was er damit meint. Also, dass so jetzt auf der Verstandesebene so ein Übersetzen passiert, er meint das damit, er nennt dies so, ich würde es anders nennen, aber irgendwie das Verstehen passiert trotzdem. Erlebst du das auch so?
Ich würde es nicht so ausdrücken. Ich würde nicht sagen, dass ich es weiß. Ich würde sagen, dass ich eine Ahnung habe. Ja, wenn einer ein Wort so oder so ausdrückt, kann ich auch da wieder schauen, was es bei mir auslöst. Und ich kann dann erahnen, dass das sein kann, dass er das so meint. Aber letzten Endes darf mir bewusst sein, dass diese Auswahl durch meine Schatten, sprich Muster, gemacht wird. Der Verstand, der schaut im Regal nach, aha, wenn er das jetzt so härter ausdrückt, könnte das so sein, laut der Erfahrung, die ich habe. Das entspricht aber nicht einem Wissen aus dem Jetzt, sondern ein Wissen aus den Erfahrenen, was gar nichts damit zu tun hat, wie es jetzt wirklich ist. Wenn ich versuche, diese Konzepte der Erfahrung in den Schatten, in diesen Nervensystemen, die gespeichert sind, einfach zu lassen und einfach in diese unkonzeptionale Wahrnehmung gehe, einfach nur wahrnehme, was da jetzt gesprochen wird, dann kann ich dem näher kommen. Letzten Endes würde ich aber nicht wissen, wie er es meint. Ich gehe zwar darauf ein und werde dann in dem, wie ich darauf eingehe, wahrnehmen können, ob ich ungefähr der Sache nahe gekommen bin. Aber ich würde von mir nicht behaupten, dass ich es weiß, wie der das jetzt ganz genau meint. Ich lasse mich da einfach nur in der Leichtigkeit weiter fließen und dann entsteht einfach dieses Gespräch, was sich in der Tonlage erhöht oder eben sanft bleibt. Und das, ja, darf ich einfach da einfach drin sein, ja.
Ja, ich würde es auch eigentlich sagen, es ist eher ein Ahnen, was man für sich dann so übersetzt, dass man es vielleicht weiß, ja. Gut, du warst diesen Winter in Indien, also ihr wart zusammen in Tiruvannamalai. Was hat Indien bei dir bewirkt? Wie hat es auf dich, auf dein Körpersystem eingewirkt?
Ja, Indien ist wie jedes andere Land auch ein Land. Es ist da Erde, es sind da Berge, es sind da Häuser, so wie hier auch. Und es ist für mich, klar ist, dass sieht das da ein bisschen anders aus. Die Menschen sehen ein bisschen anders aus, sie verhalten sich ein bisschen anders. Es macht was anderes in mir, wenn ich das da wahrnehme. Aber letzten Endes kann ich da keine Energie rein interpretieren, weil es findet alles in mir statt. Und so nehme ich es auch wahr, ob ich ein Retreat hier mache oder in Indien oder woanders, passiert die Begegnung, egal auf welchem Platz. Und ich kann denen leider oder zum Glück auch nicht folgen, dass man da gerade in den Ashram so viel reininterpretiert, weil wir sind alle miteinander verbunden und diese Verbundenheit, all eins, nehme ich sehr wahr. Deswegen bin ich mit den Schwerverbrechern genauso verbunden wie mit Ramana. Und ich würde da auch jetzt keinerlei Besonderheit drin sehen, in diesem Ashram zu sein. Im Gegenteil hat mich das ein wenig erstaunt, dass der Ashram ähnlich wie der Vatikan bloß 100 Nummern kleiner gehalten wird, dass da ein Ramana in Marmor gemeißelt mit einer Marmorbank dahinter steht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt wäre von ihm. Da fällt mir immer dieses Sprichwort ein: Jesus wäre kein Christ und Buddha kein Buddhist. Nein, ich nehme energetisch da keinerlei Veränderung wahr. Ich bin, wo ich bin, dann da. Und für mich war es erstaunt zu sehen, wie viele Glaubensmuster dazugepackt werden in einem Retreat in Indien, wie, sag ich jetzt mal, hier in Deutschland. Da fährt durch die Eindrücke, die der Verstand bei vielen Teilnehmern hat, noch mehr hoch und noch mehr kommt hoch mit Gerüchen, mit Lautstärke. Und das ist das, was die Teilnehmer natürlich dann auch in sehr intensive Momente reingleiten lässt, was gut ist für das Retreat. Aber für mich ist das ein ganz normaler Ort, wie jeder andere auch. Und das ist, da ist nicht mehr oder weniger Energie als woanders, wenn ich sie nicht rein interpretieren möchte.
Viele Menschen berichten ja, und mir ist es eigentlich auch so gegangen, dass ich schon auch eigentlich noch nicht so sehr im Ashram, sondern mehr in den Höhlen, wo Ramana meditiert hatte, früher viele Jahre lang, dass ich doch auch seine spezielle Energie, dass ich mich der näher gefühlt habe und dass die mich automatisch in tiefe Meditation hat fallen lassen. Hast du diese spezielle Energie von Ramana wahrgenommen oder war da keine besondere Resonanz?
Schau mal, wenn du immer einen Golf fährst und setzt dich in einen nagelneuen Mercedes rein, ist das einfach geil. Dann bist du da drin, du fühlst dich automatisch wohl, du fühlst dich automatisch schöner, du fährst automatisch besser. Weil ganz, ganz viele glauben, Mercedes ist ein ganz besonderes Vehikel. Genauso ist es mit den Gummibärchen. Weil ganz, ganz viele Gummibärchen mögen, das glauben ganz viele an diese Gummibärchen, dass sie besonders gut sind. Und wenn sie die dann essen, genießen sie die auch mit diesem Glaubensmuster. In einem Wallfahrtsort ist es genau dasselbe. Ganz viele glauben, dass genau da diese Energie ist. Und alle Säfte, wie für ein Essen, bereiten sich vor, genau diese Energie sehr tief zu fallen, und dann passiert das auch. Viele sind noch sehr abhängig von diesen Glaubensmustern, und dann gehe ich in so eine Höhle rein und gehe schon mit, wenn du in eine andere Höhle reingehen würdest oder würdest das vielleicht nicht wissen, dass da Ramana vorher gesessen hat, würdest du vielleicht was ganz anderes wahrnehmen. Und du gehst aber mit diesem Wissen da rein, dass Ramana oder Papaji da drin gesessen hat. Und mit diesem Wissen gehst du genauso rein wie in einen wunderschönen neuen Mercedes. Insofern ist der Glaube unterstützend wie das Aussehen von einem Heiler oder der weiße Kittel von einem Arzt. Letzten Endes sind die Glaubensmuster, die einen unterstützen, in eine tiefere Ebene eintauchen zu können, eine tiefere Präsenz wahrzunehmen. Aber ich darf sie als Illusion wahrnehmen, um das nicht zu brauchen. Ich gehe nicht in Meditation, ich befinde mich in Meditation, ich bin Meditation. Ich bin in jedem Moment in dieser Präsenz begleitend gegründet, und müsste mich jetzt nicht in die Meditation begeben. Das ist wie, als wenn ich über Frieden sprechen möchte oder Frieden bin. Insofern kann ich diese Energien wahrnehmen und brauche nicht den Glauben an Ramana oder Babaji, der da, wie alle miteinander verbunden ist, wenn es die Energie noch gibt, sowieso immer bei uns ist. Ob wir nur hier am Bodensee, auf Gomera oder in Indien sind, die Verbundenheit sagt zumindest unter unserem Intellekt, dass es so ist. Wenn wir dann auch die Verbundenheit wahrnehmen, brauchen wir den Glauben nicht mehr.
Ja, dann gibt es ja auch noch den Gewöhnungseffekt. Ne? Also wenn ich immer Mercedes fahre, habe ich mich daran gewöhnt und dann finde ich es vielleicht mal ganz interessant, in einen einfachen Golf zu steigen. Ne?
Ja. Ja, das erlebe ich auch in Indien, wenn einige nach einigen Wochen sagen, nur ist wieder gut, nun möchte ich wieder nach Deutschland. Das hatte ich nicht nur einmal gehört, dass genau dieser Effekt dann auch passiert. Ja. Vielleicht ist das auch die Wahrnehmung der Illusion, dass wenn ich dann, sage ich jetzt mal, jeden Tag in diesen Ashram bin, oder in diesem Mercedes bin, dass es wahrscheinlich dann doch nicht so besonders ist wie das erste Mal, wo ich da war und boah, da so viel rein interpretiert habe in diesen Marmor-Ramana. Das darf jeder einfach handhaben und wahrnehmen, wie er möchte. Und ich möchte da auch das nicht als Bewertung verstanden wissen. Ich finde, dass diese Glaubensmuster sehr unterstützend wirken können für einen gewissen Zeitraum, wenn ich in dieser Befreiung bin, dass ich sage, ja, jetzt mache ich mir mal eine manuelle Behandlung, die mir hilft, oder ich gehe mal in ein Wellness, das mich entspannt, oder ich gehe in einen Ashram, wo ich unterstützend irgendwie was wahrnehme. Aber ich darf bewusst sein, dass es letzten Endes ein Glaubenskonzept ist, was sein darf, aber eben auch nur ein Glaubenskonzept ist.
Okay, ich möchte dazu noch was sagen, eigentlich mehr zu den Leuten, die das Video sehen, als zu dir. Also für mich sprichst du so wie jemand, wo einfach keine Resonanz zu Ramana passiert ist, und dann, da habe ich volles Verständnis für, aber ich glaube, wenn da eine Resonanz ist, dann ist es halt was viel Tieferes als Glaubenssätze. Wenn keine Resonanz ist, dann ist es ein Glaube, dann wird es so als Glaube erlebt, aber wenn es tiefer geht, ist da vielleicht doch eine Resonanz. Ich sage das eben nicht, um jetzt dich zu überzeugen oder so, sondern einfach, um meine Empfindung Ausdruck zu geben. Gut, deine Webseite heißt sobewusstsein.de. Das finde ich sehr schön, weil es hat so was Leichtes, Akzeptierendes. Es geht jetzt nicht darauf hinaus, bewusster zu sein oder möglichst bewusst zu sein, sondern es ist so leicht, einfach so bewusst sein, das ist einfach so akzeptierend, das, was ist. Ja, wie bist du zu dem Namen gekommen für die Webseite?
Auch, es stand irgendwann an, dass ich habe auf meinem ziemlich kurzen Weg sehr viel im Netz gestöbert, um das eine oder andere zu lesen. Irgendwann kam der Impuls, auch etwas beizutragen, um meine Wahrnehmung zu schreiben. Es ging ja eigentlich los, dass ich meinen Prozess dort online gestellt habe. Und dann kam einfach in diesem Zug dieser Name. Ich kann gar nicht sagen, da ist gar kein... Es kam einfach so, dieses So-Bewusstsein. So-Bewusstsein ist für mich der leichte Träger von allen. Und ja, kann ich jetzt gar nicht sagen. Es kam einfach so, ich habe es eingetippt und es war möglich und dann hieß die Seite so. Das war, wie du selber ja gerade sagst, einfach aus der Leichtigkeit heraus aufgestiegen.
Ja. Du hast auch nicht den Anspruch, mehr Bewusstsein in die Welt zu bringen.
Es ist mit diesem Anspruch so eine Sache. Da gibt es diesen schönen Spruch, lass uns die Welt verändern, fang doch schon mal bei mir an. Die Welt, in dem Moment, wo ich mich vertiefe im Bewusstsein und mich von meinen Schatten in die Freiheit begebe, empfinde ich, dass ich dann dem Bewusstsein, dass das Bewusstsein zugute kommt. Über die Seite kann ich maximal inspirieren, eine Begegnung dadurch passieren lassen oder auch nicht, oder nur, wie gesagt, zur Inspiration wirklich verändern oder einen Anspruch haben, auf irgendwas zu verändern im Außen, ist erstens gar nicht möglich und den Anspruch habe ich auch gar nicht. Nee. Da ist nichts, was irgendeine Intention wäre. Nee.
Ich habe noch eine Frage vielleicht auch jetzt deine Partnerschaft betreffend. Hast ja den Lichtnahrungsprozess durchgemacht und soviel ich weiß, lebst du ohne Nahrung. Und eben die Maria Anna, meines Wissens nicht. Ihr seid zusammen. Wie ist das, wenn der eine isst und der andere nicht? Gibt es praktische Probleme oder wird das einfach auf beiden Seiten akzeptiert? Wie spiegelt sich das im Zusammensein?
Ja, es ist jetzt fast 3 Jahre her, wo ich nahrungslos lebe. Und wie in jeder Beziehung, triggert das natürlich auch. Es macht immer wieder jede Begegnung bewusst, dass man sich nicht zum Essen trifft, sondern für die Begegnung selbst. Und oft wird da zu viel rein interpretiert, ja, wenn ich esse, sollt oder könntest du auch essen, um dann erst eine Gemütlichkeit oder eine soziale Komponente zu spüren. Und dieses, dass der eine nicht isst, das habe ich auch mit vielen Freunden, macht das immer wieder bewusst, dass es um die Begegnung geht und nicht um den Akt der Nahrungsaufnahme. Und das ist schon natürlich ab und zu ein Thema, weil es dann passiert, dass ich dann eben mit einem Glas Tee oder ein Glas Saft da sitze und Maria Anna dann meinetwegen was isst. Das passiert schon, aber da müsstest du sie vielleicht dann irgendwann selber fragen, wie weit das in ihr geht. Ich kann bloß sagen, dass das natürlich schon mal auch als Thema aufsteigt und wir haben damit viel Spaß. Ja.
Wie gesund fühlst du dich so ohne Nahrung?
Also ich fühle mich sehr gesund und sehr energiereich und ich habe in den ersten 2 Jahren halbjährlich eine Blutuntersuchung gemacht, bin auch zum Quantenphysiker Michael König, der dir bestimmt bekannt ist, zur Biophotondiagnose gegangen, um meinen Verstand auch zu zeigen, ob es wirklich gesund ist. Für mich war das ganz tief im Wissen klar, dass das alles stimmig gesund ist. Aber mein Verstand sollte es auch zumindest, wenn er es nicht versteht, auch zumindest sehen, dass da auch Gesundheit vorhanden ist. Meine Blutwerte haben sich von Anfang bis ungefähr nach 1,5 Jahren immer wieder so verbessert, dass sie jetzt in einem idealen Zustand sind, laut meiner Ärzte. Und die Energie ist sowieso da, wenn man sie braucht. Und wenn es eine stärkere Arbeit passiert, dann ist auch mehr Energie da. Insofern fühle ich mich rundum gesund. Alles wächst nach wie vor. Es ist alles in einem sehr ausgeglichenen, tiefenergetischen, wunderbaren Zustand. Zumindest auch von der Energieseite der Quantenphysik, also von dem Michael König, so beurteilt.
Ja. Ja, super, schön. Zum Schluss noch eine Frage. Wie siehst du Sharing Non-Duality im Juni in Brixen entgegen?
Wie du zuerst schon sagte, mit Freude. Ich freue mich immer wieder, dich persönlich zu begegnen und den einen oder anderen Lehrer, wie die Gruppe sich auch aufstellt, ist so, wie sie ist. Wird sie richtig sein und wir werden unseren Spaß da haben und Freude haben an diesem Austausch.
Okay. Gibt es noch was, was du, über was du gerne sprechen möchtest jetzt?
Eigentlich nicht, nee. Das passt. Alles so wunderbar umfassend angeschnitten, dass eigentlich alles gesagt ist, ja.
Okay. Dann Jörg, vielen Dank, dass du dir die Zeit dazu genommen hast im Interview. Ich danke dir.
Ich danke dir ganz, ganz lieb, dass du deine Zeit dafür immer wieder gibst für Jetzt TV und dass du dieses Portal so, so wunderbar am Leben hältst. Danke dafür.
Ja, bitte, gerne. Okay, gut. Bis in Brixen.
Bis in Brixen, ja. Okay, tschüss.
Tschüss.